Ja, liebe Geschwister, seit dem Gottesdienst im Forum anlässlich des Heiligabends sind insgesamt 19 Tage vergangen. Der Predigttext von heute ist der Bericht über die Taufe des Herrn Jesus. Und wir haben praktisch einen Zeitsprung von über 30 Jahren vor uns zu den Berichten von Weihnachten. Aus dem Kind in der Krippe ist inzwischen ein Mann geworden. Außer dem Bericht des Lukas über die Ereignisse des 12-jährigen Knaben Jesus Christus im Tempel finden wir sonst keine weiteren Berichte über die Kindheit und das Erwachsenwerden von dem Herrn Jesus. Aber dann die Taufe von dem Herrn Jesus, die wird von allen vier Evangelisten berichtet, gleich am Anfang ihrer Evangelien. In diesen Berichten finden wir unterschiedliche Details. Alle vier jedoch stimmen darin überein, dass Jesus von dem Moment an aus der Verborgenheit heraustrat und seine Wirksamkeit begann. Ich halte es persönlich für bemerkenswert, dass die Bibel nur von einer einzigen Begegnung zwischen dem Johannes, dem Täufer, und dem Herrn Jesus berichtet. Nur ein einziges Mal. Und diesen einzigen Augenblick des persönlichen Zusammentreffens von beiden schildert der Evangelist Matthäus wie folgt. Ich lese den Predigttext aus Matthäus 3, Verse 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Zu diesem Text habe ich vier Gedanken. Erstens, ein Menschenleben in Geduld und Gehorsam. Zweitens, ein Menschenleben in Demut, Unterordnung und Erniedrigung. Und drittens, durch Jesus ist die Himmelswelt für uns von Gott geöffnet. Viertens, Jesus, Gottes Sohn und Gottes Knecht. Da kommt Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, steht geschrieben, um sich taufen zu lassen. Wenn Jesus von Galiläa herkommt, scheint er bis dahin in Nazareth gewohnt zu haben, was auch Matthäus 2 und 4 aus den Versen geschlossen werden kann. Jesus war damals etwa Mitte der 30er. Und da man mit 12 Jahren bei den Juden Sohn des Gesetzes wurde, da war man religionsmündig, hat Jesus demnach ungefähr 20 Jahre, mehr als 20 Jahre, ein einfaches Leben als Glied der jüdischen Gemeinde gelebt und auch so gearbeitet. Völlig ohne irgendeine besondere Erscheinung. Es sind also auch deutlich mehr als 30 Jahre vergangen, seit Maria durch den Engel die unvorstellbaren Verheißungen über das entstehende Kind gegeben wurde. Wir können, denke ich, zu Recht vermuten, dass Maria und Josef, die Eltern von Jesus, auch mit Jesus über diese Ereignisse zu seiner Geburt gesprochen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eltern das verschwiegen haben. Und in diesem Wissen ist doch bemerkenswert, wie viel Geduld und Ausdauer und Vertrauen in Gott dazu nötig sind, um auf deren Verwirklichung über so viele Jahre hinweg zu vertrauen. Mehr als 30 Jahre. Bei mir verblassen solche Erinnerungen schon nach wenigen Jahren. Die von uns geheiratet haben, habt ihr das noch alles so Wort für Wort in Erinnerung? Bei Jesus scheint das anders gewesen zu sein, wie wir gleich sehen werden. Denn zwei Dinge fallen auf. Erstens, vielleicht ganz nebensächlich, aber sie fallen auf. Erstens, Jesus ist unverheiratet. Nicht, weil er keine Frau gefunden hätte, glaube ich. Und es fällt auf, weil die Heirat geradezu als Pflicht des religiösen Juden galt, wie wir nachlesen können. Die Männer sollten heiraten. Die Frauen auch. Familie gründen. Sich mehren. Und für Männer war das Heiratsalter damals so gewöhnlich zwischen 18 bis 20 Jahren. Dann waren die verheiratet. Jesus hebt sich hier deutlich von seiner Umgebung ab. Die einzige Ehelosigkeit, die von den Juden damals akzeptiert wurde, war nur den Gottgeweihten, den Nazäräern vorbehalten, die mit ihrem ganzen Leben Gott dienen wollten. Das hat man verstanden. Hat Jesus sich auch als Gottgeweihter in diesem Sinn verstanden? Matthäus 19, Vers 12, wo Jesus über die Ehelosigkeit spricht, lässt darauf schließen. Da sagt er nämlich, diejenigen, die sind die Verschnittenen, die Gott dienen wollen. Die halten sich zurück in der Ehelosigkeit. Also in der Ehe, Entschuldigung. Wahrscheinlich sind die Berichte seiner Eltern über seine Geburt und die göttlichen Ankündigungen ein Bestandteil des Lebens geworden, auf deren Verwirklichung Jesus geduldig und gehorsam wartete, bis der Zeitpunkt kam. Ob Jesus den Zeitpunkt gewusst hat? Die Frage können wir nicht beantworten. Als zweites fällt auf, dass Jesus auch unter diesen Umständen kein Mitglied einer religiösen Gemeinschaft geworden ist. Jesus war weder ein Pharisäer noch ein Sadduzäer noch ein Essener. Gott aufrichtig zu dienen und einer solchen Gemeinschaft nicht anzugehören, war sicher ein ungewöhnlicher Umstand. Auch das deutet darauf hin, dass Jesus sich schon vor der Taufe auf einen außergewöhnlichen Dienst mit einer besonderen Aufgabe vorbereitet hat. In der Vorbereitung der Predigt habe ich mich persönlich gefragt, wie weit für die Aufgaben Gottes in meinem Leben meine Disziplin, meine Geduld und meine Gehorsam denn reichen. 30 Jahre. Es ist ernüchternd, was ich dabei so überlegt habe und gefunden habe. Und da wird die Einzigartigkeit und die Herrlichkeit des Herrn Jesus wieder einmal so strahlend sichtbar. Und ich erkenne einen Grund mehr, dem Herrn Jesus von Herzen zu danken. Ein Menschenleben in Demut und Unterordnung. Jesus kommt zu Johannes und Johannes will ihm verwehren. Er möchte ihn nicht taufen. Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Nur Matthäus spricht über dieses Gespräch. Aber ohne ein Gespräch kann Jesus die Taufe nicht haben. Denn Johannes wollte, dass die Menschen ihre Sünden bekennen. Ohne Ausnahme. Jeder hatte seine Sünden zu bekennen. Worum geht es hier? Nun, der Ausdruck verwehren ist häufig ein Rechtsausdruck. Etwa wie eine Handlung gegen eine Rechtsvorschrift verstößt und darum nicht vorgenommen werden darf. Johannes erklärt also, die Taufe Jesu durch ihn verstoße gegen das Gottesrecht. Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Jesus hat also nach der Meinung des Johannes keine Sündenvergebung nötig. Er braucht nicht erst gerecht zu werden. Jesus ist schon gerecht. Und zugleich erklärt Johannes damit, dass Jesus doch näher bei Gott stehe als er. Er ordnet sich unter dem Herrn Jesus. Und woher weiß der Täufer das? Johannes sagt, wie wir aus einem anderen Evangelium lesen können, er kennt Jesus nicht. Nun, sicherlich wird der Täufer Johannes durch seine Mutter Elisabeth von Marias Schwangerschaft und von den Verheißungen gehört haben. Das können wir in Lukas 1 nachlesen. Zum anderen ist der Täufer Johannes ein Prophet Gottes, der durch den Geist Gottes getrieben wird. Und beides wird ihm wohl gezeigt haben, dass eigentlich der da zur Taufe kommt, höher steht als er. Drittens, Jesus macht sich den Sündern gleich. Aber Jesus lässt sich nicht unterkriegen, sag ich mal, er lässt nicht nach, die Taufe der Bekehrung und der Sündenvergebung zu übernehmen. Allerdings stellen wir fest, da wird nicht von einem Bekenntnis der Sünden gesprochen. Und nun fragen wir uns, warum ließ sich Jesus denn taufen? Wir wissen um die Bedeutung der Johannestaufe. Nicht wahr? Sie bedeutete das Gericht über den Schuldigen. Jesus war diesem Gericht nicht unterworfen. Jesus war nicht schuldig. Er war ohne Sünde. Um seiner selbst willen brauchte er sich nicht taufen zu lassen. Auch unterwarf er sich der Taufe nicht etwa, weil das eine aktuelle Zeremonie war oder damit wir heute uns auch taufen lassen. Nein, Jesus wusste, dass er zu Stand und Wesen bringen sollte, was diese Taufe abbildet. Er wusste, dass er das Lamm Gottes ist, welches der Weltsünde wegträgt. Jesus wusste um den Weg des göttlichen Heilsratschlusses, der durch die Stellvertretung geht. Dreißig Jahre lang. glaube, da hat Jesus schon einige Last getragen, bevor es richtig losging. Jesu Antwort, lass es für jetzt, gib dem Täufer darum grundsätzlich erst auch mal recht. Jesus sagt ja nicht, das stimmt nicht. Die Antwort, die Jesus gibt, geht vielmehr in die Richtung, um die Sünde der Welt zu tragen, musst du mich taufen, auch wenn ich selbst der Taufe nicht bedarf. Entsprechend gibt er auch den Grund seines Verlangens an, wie wir wörtlich lesen können. Denn so kommt es uns zu, dir und mir, aller Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit diesen wenigen Worten drückt er aus, wir beide stehen in der besonderen Verpflichtung durch den uns gegebenen göttlichen Auftrag. Wenn Gott durch das Angebot der Taufe unsere Geschwister aus Israel die Umkehr ermöglichen will, haben wir dieses gnädige Angebot doch zu ergreifen und ihm zu gehorchen. Aber Jesus denkt hier wohl auch an Jesaja 53, wonach er die Sünden der vielen zu tragen hat, sodass er sich jetzt bewusst als Sündloser unter die Sünder Israels stellt. Und so ist die Wendung, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, auch zu verstehen. Gerechtigkeit ist hier das, was Gott will. Sein Heilswille aber geht darauf hinaus, dass Jesaja 53 erfüllt wird. Alles Handeln des Herrn Jesu ist also darauf ausgerichtet, diesen Willen des Vaters zu tun. Welch eine Aufgabe! Aus allen diesen Schilderungen können wir letztendlich schließen, dass Jesus bereits vor seiner Taufe in der von Gott gewirkten Gewissheit lebte, zum Messias bestimmt zu sein und in sündloser Einheit mit Gott zu stehen, mit dem Vater im Himmel. Und da gibt es viele Schriftstellen, die darauf hinweisen, zum Beispiel Johannes 8, Vers 46, 18 und 38, 2. Korinther und so weiter und so weiter. Jesus wird den Auftrag und das Ziel seines Lebens gekannt haben, schon vor der Taufe. Und er wird gewusst haben, dass das Ziel seines Lebens der Versöhnungstod war. Dazu können wir Johannes 19, Vers 30 lesen. Und darum will der Herr Jesus in das gleiche Wasser mit den Sündern herabsteigen. Er stellt sich ihnen gleich. Das können wir in Philipper 2 lesen, wie ich eingangs im Votum erwähnt habe. Die Taufe des Johannes bedeutet Gericht. Und Jesus ist bereit, das Gericht zu tragen. Aber die Taufe des Johannes ist andererseits auch ein Schrei nach Gnade. Und Jesus will für uns den Zugang zum Thron der Gnade öffnen, aufmachen. Er sieht klar am Ende seines Weges das Kreuz. Und dieses Kreuz nimmt er in seiner Taufe entschlossen auf sich. Und welch ein Glück für uns, dass Jesus das getan hat. Welch ein Glück und Segen für uns, dass Jesus für uns eingetreten ist, um uns zu erretten. Und der Täufer Johannes wollte Jesus das verwehren. Insofern, meint ein Ausleger, können wir das Reden und Wehren des Johannes vor der Taufe Jesu geradezu als eine Versuchung wahrnehmen, Jesus vom Weg Gottes und von dem demütigen Gehorsam wegzuziehen, noch vor der Versuchungsgeschichte. Aber zu unserem Glück hat sich Jesus nicht von dem Weg abbringen lassen. Drittens, durch Jesus ist die Himmelswelt für uns von Gott geöffnet. Und als Jesus getauft war und aus dem Wasser stieg, siehe, da wurden die Himmel geöffnet, heißt es, und er sah Gottes Geist auf sich herabkommen, wie eine Taube. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Formulierung ist doch sehr kurz, ne? Aber inhaltsreich. Johannes hatte sich wie Jesus unter Gottes Willen gebeugt und Jesus getauft. Jesus kommt heraus ans Ufer und die Himmel wurden geöffnet. Nach Johannes 1 sah auch der Täufer, was da vorging. Es blieb ihm nicht verborgen. Die Himmel, nicht der Himmel, die Himmel ist eine biblische Redeweise. Sie weist darauf hin, dass jenseits unserer Wahrnehmungen eine reiche überirdische Welt mit ganz vielen Sphären liegt. Dass die Himmel geöffnet wurden, bezeugt, dass Gott der Handelnde ist. Gott öffnet. Weil er die Himmel öffnet, öffnen sich jetzt die Regionen, die den Menschen bisher verschlossen waren. Da war nur für wenige ein Blick. Ein Blick über die irdische Welt hinaus wird jetzt möglich. Gott, der Vater, zeigt sich den Menschen. Erinnern wir uns? Philippus fragt Jesus, zeige uns den Vater. Und antwortet Jesus ihm, Philippus, so lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Im Wort Gottes, liebe Geschwister, das uns geschenkt ist, wird die Herrlichkeit Gottes offenbart und sichtbar. Und wie wunderbar beschreibt dieses Wort doch auch das Wirken und das Leben und den Herrn Jesus Christus. Wir können ihn noch praktisch in manchen Berichten vor Augen sehen. Und wie weit öffnet sich unserem Herzen in dem Wort Gottes doch der Zugang zu dem Heilswerk Gottes, das für uns in Jesus Realität geworden ist. Wie wunderbar wird Gottes Wirken in seinem Wort offenbart, erklärt und bezeugt. Und uns als Kindern Gottes der Blick in das Vaterherz ermöglicht. Andere Übersetzungen verstehen unter dem Öffnen der Himmel ein Riegel der Tore zurückzuschieben. So, die Tore der Burg, die durch die dicken, fetten Balken gesichert waren, werden die Riegel verschoben, die Tore werden geöffnet. Und Markus schreibt, dass sich die Himmel teilten, was auch wie spalteten oder aufrissen zu verstehen ist. Als ich das gelesen habe, fand ich, das hat so eine starke, riesengroße Ähnlichkeit mit dem Zerreißen des Vorhangs im Tempel, als Jesus sein Werk vollbracht hatte. Nun ist nicht nur der Blick in den Himmel möglich, sondern auch der Zutritt in die Gegenwart Gottes. Ja, als mir das so bewusst wurde, habe ich mich darüber gefreut, dass der Text uns heute diese ganz persönliche und unfassbare Botschaft gibt. Du, die Himmel sind geöffnet. Schau herein in die himmlische Welt. Wenn die Himmel sich öffnen, dann ist in der Schrift damit in der Regel eine Berufung und ein Auftrag verbunden. Hier wird also eine besondere Beauftragung Jesu bezeugt. Und bevor dieser Auftrag ausgesprochen wird, geschieht die Ausrüstung mit dem Geist Gottes, mit seiner Kraft und mit seiner Weisheit. Und darum ist der Geist Gottes herabgekommen auf den Herrn Jesus. Messianische Weissagungen, wonach Gottes Geist auf den Messias ruhen wird, Jesaja 11. Und die Formulierung, wie eine Taube, stellt klar, dass hier nur ein Vergleich vorliegt. Da ist also nicht eine Taube gekommen. Der Geist wurde also sichtbar dem Herrn Jesus verliehen. Es fragt sich, was dieses Kommen des Heiligen Geistes für den Herrn Jesus selbst bedeutete. Das Herabkommen des Heiligen Geistes bei der Taufe und die wunderbare Geburt des Herrn Jesus damals in Bethlehem durch die Kraft des Heiligen Geistes bedeuten keineswegs einen Widerspruch, wie manche meinen. Ohne Zweifel hat Jesus nicht 30 Jahre gelebt ohne den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist, der seit 30 Jahren das Band der Gemeinschaft zwischen Vater und dem Mensch gewordenen Sohn war, trat jetzt am Anfang seines öffentlichen Lebens zu ihm in ein ganz neues Verhältnis. Der Vater, der den Himmel geöffnet hat, er salbte ihn nun zum König, wie Maria verheißen wurde, durch den Heiligen Geist. Und er salbte ihn durch den Heiligen Geist zum Propheten, mächtig von Taten und Worten vor Gottes, vor Gott und allem Volk. Hier haben sich die Verheißungen, die der Engel der Maria gegeben hat, erfüllt. 30 Jahre später, mehr als 30. Es ist hier bei Jesus mit dem Heiligen Geist also nicht der Geist der Wiedergeburt gemeint. Jesus bedurfte keiner Wiedergeburt. Er war ja schon heilig und sündlos seit seiner Geburt in Bethlehem. Hier ist der Heilige Geist gemeint im Sinne der öffentlichen Ausrüstung für die Wirksamkeit, die der Herr nun beginnen soll. Jetzt fangen die Wundertaten und die Krankenheilungen an. Nach der Ausrüstung zum Messias mit Heiligen Geist redet Gott selbst. Darum, denke ich, ist hier unsere Aufmerksamkeit gefragt. Die Stimme aus dem Himmel ist die Stimme des Vaters. mit diesen Worten: Dieser ist mein Sohn, der Geliebte, wird die Sohnschaft Jesu als Sohn Gottes bezeugt. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Jesus, Gottes Sohn und Gottes Knecht. Durch das unmittelbare und persönliche Wort des Vaters offenbart Gott seinem Sohn Jesus das schlechthin einzigartige Verhältnis, das zwischen ihm und dem Sohn besteht. Die Stimme Gottes ertönt und schließt auf, was er für Gott ist, nämlich der Geliebte. Geliebt, wie ein einziger Sohn vom Vater nur geliebt werden kann. Wie sehr werden doch die Kinder geliebt. Und unsere Liebe ist so unvollkommen. Wie sehr, wie stark, wie innig wird die Liebe, die vollkommene Liebe sein, die der Vater dem Sohn zu dem Sohn hat. Und Gott eröffnet mit diesen Worten auch der Welt, was der Sohn für die Welt ist, nämlich das Organ der Liebe Gottes für die Menschen, die der Sohn ebenfalls zu der einzigartigen Würde von Gottes Kindern zu erheben, die Sendung hat. Das wollte Gott in Jesus, dass wir zu seinen Kindern werden, so wie Jesus sein Sohn ist. Der Geliebte, so heißt es, erinnert an das Opfer, das Abraham nach 1. Mose 22, Vers 2 bringen sollte und das der himmlische Vater in Jesus wirklich gebracht hat. Aber in diesem Geliebten ist zugleich auch der Erwählte ausgedrückt. Und dadurch stoßen wir auf Jesaja 42, Vers 1. Dort ist von dem Auserwählten die Rede, an dem, so sagt Gott, meine Seele wohlgefallen hat. Die Worte, an dem wohlgefallen haben, sind ja ausdrücklich von Gottes Stimme hier beim Johannes gesprochen. Und dieser Hinweis auf Jesaja 42 ist darum wichtig. Denn Jesaja 42, Vers 1 und folgende sprechen von demselben Gottesknecht wie auch Jesaja 53. Nämlich von dem Messias, der sein Leben zum Schuldopfer geben soll. Das führt uns auch auf Psalm 2 zu. Du bist mein geliebter Sohn, steht dort. Aber die Worte, heute habe ich dich gezeugt, fehlen da drin. Was Gott hier sagt, das steht in dem, was Gott gesagt hat, beim Johannes nicht. Jesus ist also nicht erst seit der Taufe Gottes Sohn, sondern er ist es in ewiger Existenz immer gewesen. Und nun erkennen wir den Inhalt der göttlichen Aussage bei der Taufe in vollem Umfang. Jesus ist Gottes Sohn und er ist Gottes Knecht zugleich. Er ist gleichzeitig der messianische König, der als endzeitlicher Richter alle Völker richten wird. Und er ist der demütige Gottesknecht, der wie ein unschuldiges Lamm leidet und durch sein versöhnendes Blut die Glaubenden erlöst. Das sind wir. Und mit diesen Worten, die Gott dort spricht, bezeugt er also auch die prophetischen Verheißungen aus Psalm 2, aus Jesaja 42 und 53 werden jetzt in diesem meinen Sohn zur Wirklichkeit. Gott erinnert ausdrücklich an sein eigenes Wort. Und für Jesus ist klar, dass er den Sühnetod sterben muss. Die Taufe von Jesus ist geradezu sein Auftrag zum Sühnetod, für den er in diese Welt gesandt wurde. Als ich die Predigt vorbereitet habe und damit anfing, habe ich in dem Bericht der Taufe des Herrn im Wesentlichen so viele interessante Informationen gefunden. Zusammenstellung von Informationen. Jetzt, nachdem ich unter anderem mit der Hilfe von Kommentaren von Fritz Rienecker und dem Gerhard Meyer die Predigt abgeschlossen habe, ist mir so deutlich geworden, dass der Bericht zwar auch Informationen liefert, aber er hat mir viel mehr zu sagen. Dieser Bericht der Taufe vom Herrn Jesus öffnet mir neu die Augen für Gottes Handeln, um mich zu retten. Er zeigt mir neu, dass Jesus sein ganzes Leben lang, so viele Jahre, geduldig und gehorsam verfolgt hat, wozu der Vater ihn in diese Welt gesandt hat, mich zu retten, dich zu retten. Und hierfür bin ich Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus, wirklich sehr dankbar. Ja, und ich hoffe, dass ich euch heute mit hineinnehmen konnte in die Gedanken, die mir bei diesem Text wichtig wurden. Und schließen möchte ich mit Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in Jesus gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Amen.